Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Eine neue Folge Praktisch Faktisch Podcast, eine besondere Folge, wie ihr vielleicht auch hört. Hier ist nur Henning Bulker zu hören, nicht Susanne Hamann, denn das ist eine Sonderfolge, quasi eine Bonusfolge. Das Campfire Festival hat stattgefunden in Düsseldorf am 31. August und 1. September. Ein Festival für Demokratie, Medien und Zukunft, umsonst und draußen, vor dem Landtag in Düsseldorf. Und da gab es ganz, ganz viele spannende Veranstaltungen im RP-Zirkuszelt. Das haben wir extra aufgebaut fürs Campfire. Da gab es eine ganze Reihe Veranstaltungen, die sich vor allem um das Thema Medien gedreht haben. Klar, wir sind ja auch ein Medienhaus. Es sind mehr als 10.000 Leute zum Campfire Festival gekommen. Trotzdem wussten wir, es werden bestimmt nicht alle hinschaffen, die da auch sich was anhören wollen. Und deshalb haben wir uns gedacht, ja, wir sind ja auch ein Medienhaus, das Podcasts macht. Zum Beispiel hier den Praktisch-Faktisch-Podcast. Und deshalb haben wir alle Veranstaltungen im RP-Zirkuszelt mitgeschnitten als Podcast und haben jetzt für diese Folge Praktisch-Faktisch da etwas rausgesucht. Und zwar, da ging es um TikTok, eine App, die gerade bei ganz, ganz jungen Nutzern auf der ganzen Welt sehr erfolgreich ist. Ganz, ganz junge Nutzer, das heißt unter 18. Und was dahinter steht, das gab es auf dem Campfire zu erfahren. Und ihr hört jetzt hier die Aufzeichnung im Praktisch-Faktisch-Podcast. Wenn ihr dazu Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Und ansonsten sind wir in der kommenden Woche mit einer neuen, ganz normalen Folge wieder für euch da. Bis dahin und jetzt viel Spaß.
Ich möchte mal ganz kurz sehen, wer hat TikTok schon mal ausprobiert? Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wer hat denn Instagram auf seinem Telefon? Ah, das ist schon ordentlich, okay, gut. Dann haben wir schon mal so ungefähr die Messlatte, was wir heute im Laufe des Tages erreichen wollen. Schaut euch TikTok an, denn wir wollen natürlich auch, dass ihr heute was lernt und nachher ein bisschen klüger hier das Gelände verlasst, als ihr gekommen seid. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich verspreche mir eine Menge zu lernen von unseren Gästen heute, denn sie sind Expertinnen und Experten. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir von TikTok Orlina Miller. Dann den Digitalstrategen von 1Live. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir Robert Rack. Wo ist er? Robert.
Ach, 1Live.
Und die beiden, um die es eigentlich heute hier geht, das sind noch die Jüngsten, aber wir haben sie aus einem ganz besonderen Grund eingeladen. Begrüßt bitte die beiden Creator von, also nicht die Macher von TikTok, aber die auf TikTok groß geworden sind, Mido und Aileen Eser. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier in der Runde, weil wir müssen erst einmal ganz kurz klären. Wir haben gesehen, also nicht alle kennen TikTok. Hieß ja auch nicht immer TikTok.
Nein.
Und ist komischerweise eben nicht aus dem Silicon Valley, wo alles andere herkommt, was wir auf diesen Geräten hier mit uns schleppen, sondern kommt aus genau der anderen Richtung, nämlich aus China. Und jetzt erzähl uns mal bitte ganz kurz, was ist TikTok? Einfach nur so ein paar Eckdaten, damit wir alle nicht dumm sterben.
Ja, sehr gerne. TikTok ist eine App für Kurzvideos. Wir sind kein soziales Netzwerk. Das wird oft falsch wahrgenommen und auch geschrieben. Wir sind sehr klar im Kurzvideobereich unterwegs. Vielleicht kennen uns die einen oder anderen unter Musical.ly. Das war nämlich die App, die es vorher gab, bis dann ByteDance die chinesische Mutterfirma Musical.ly gekauft hat und daraus TikTok gemacht hat. Und unter TikTok sind wir seit August, September letzten Jahres im europäischen Markt, aber auch in allen anderen Ländern unterwegs.
Warum nicht mehr Musical.ly? Also warum dieser neue Name? Ist ja irgendwie ein bisschen seltsam, weil Musical.ly war ja schon erfolgreich.
Ja.
Und da nochmal einen Namen zu wechseln, gab es da Copyright-Probleme oder warum?
Nein, das hatte einfach was damit zu tun, dass, da reden wir bestimmt heute auch noch ein bisschen drüber, Musical.ly war halt sehr dieses Lippensynchronisieren und Musik im Musikbereich, aber das ist natürlich halt sehr eingeschränkt und hilft dann halt nicht in die breitere Masse halt reinzugehen, und wir wollten halt tatsächlich sehr inklusiv sein und ganz viele verschiedene Themen auf der Plattform halt haben und dass die Creator halt wirklich sich austoben können in ihren Ideen. Und deswegen haben wir uns von Musical.ly, diesem sehr musiklastigen Namen, getrennt und haben uns für TikTok entschieden.
Die Musikwelt war euch nicht groß genug. Jetzt wollt ihr die Weltherrschaft. China ist da sicherlich ein guter Partner. Ich habe ein bisschen möchte ich noch nachhaken, bevor wir weitergehen, also uns anschauen, was man genau darauf macht. Du hast gerade gesagt, also so Lip-Syncing, was ist Lip-Syncing?
Ja, ich versuche es immer so deutsch wie möglich auszusprechen, ja, weil wir immer so viele englische Lippensynchronisierung ist halt, ich glaube, Dubbing hieß es auch eine ganze Zeit lang, es ist halt Musik spielt und die Leute machen einfach wie Pantomime, ihr könnt es wahrscheinlich noch besser erklären als ich, ja, wie Pantomime entweder Musik nach oder was halt auch ganz oft ist, es sind halt fast wie kleine Rollenspiele, wo halt Texte vorgegeben werden und man in verschiedene Charakteren halt reinschlüpft, das ist auch ganz viel auf der Plattform. Und das ist halt dieses klassische Lippensynchronisieren auf, wie Karaoke eigentlich, ja.
Also das, was ich so damals irgendwie so mit der Duschbrause irgendwie...
Ja, hinter der Dusche.
David Hasselhoff, genau, Liedern gemacht habe, so.
Ja.
Das Bild kriegt er jetzt irgendwie nie wieder aus dem Kopf. Gut, jetzt wissen wir also sozusagen, wo TikTok herkommt, was ihr sozusagen wart und wo ihr hin wollt. Darüber werden wir später noch ein bisschen diskutieren. Jetzt wollen wir aber die zwei Wichtigsten hier mit ins Boot holen, Mido und Aileen. Und ich habe ganz kurz vorher gefragt, weil das ist nämlich etwas sehr Außergewöhnliches, was ihr beide hier verkörpert. Und zwar nicht nur, dass ihr euch ein 100.000-fach, fast schon Millionenpublikum selber erarbeitet habt über diese App, ne, von solchen Zahlen träumt RP Online bei Abonnenten, sondern ihr habt sie auch aus dem Stand auf TikTok selber erworben. Das heißt, ihr wart nicht schon irgendwie YouTuber oder irgendwie bei Snapchat die großen Heroes und habt gesagt, komm, jetzt gehen wir alle rüber zu TikTok, weil uns hier zu viele Eltern sind, sondern ihr habt wirklich bei TikTok angefangen und euch quasi mit dem ersten Follower quasi dann, in deinem Fall sind das, glaube ich, so knapp 100.000.
Genau.
Und bei dir sind schon ein paar mehr, so 800.000.
Ja.
800.000 Follower. Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. 800.000 Leute abonnieren diese beiden Jungs und Mädels, Creator. Und das wirklich, seit wie lange betreibt ihr das?
Also ich aktiv seit Anfang des Jahres.
Ja.
Das bei dir?
Erstmal.
Aileen?
Also ich habe erstmal auch mit Musical.ly tatsächlich angefangen, bis dann ein Video viral ging. Und später habe ich dann eine dreijährige Pause gemacht, weil ich eine Tochter bekommen habe. Und dann wieder jetzt dieses Jahr oder seit letztem Jahr Dezember nochmal wieder intensiv angefangen und auf einmal ist es explodiert. Ja.
Und das erklärt oder schließt vielleicht sehr gut an die Diskussion, die wir vorher hier in diesem Zelt hatten, wo sich natürlich Leute auch gefragt haben, was gibt denn einem Rezo das Recht, dass er jetzt zum Beispiel die CDU kritisieren darf oder uns Journalisten. Was würdet ihr da antworten? Wer gibt euch das Recht, dass ihr in Anführungszeichen, wie soll man sagen, jetzt auch hier steht?
Ja, doch erstmal die Meinungsfreiheit.
Ja.
Also, weil ich denke auch jetzt, also weil Sie auch Rezo ansprechen, da werden natürlich verschiedene Menschen oder auch Gruppen versucht haben, natürlich irgendwie das Video rauszunehmen. Aber wie man sieht, ist das Video noch online und ich glaube, da wird da alles auch natürlich bewusst so gemacht haben, dass alles irgendwo legal ist. Und also da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit und Vorüberlegung quasi hinter. Der hat da nicht einfach was gemacht. Da haben die wahrscheinlich auch, schätze ich mal, ich war da jetzt nicht mit involviert, aber die werden da wahrscheinlich auch irgendwie jeden einzelnen Satz geprüft haben. Ist das korrekt? Ist das auf YouTube erlaubbar? Kann das gestrikt werden? Das heißt, dass er mit diesem Video vielleicht kein Geld verdienen kann. Da denke ich, haben sie sich super viel Arbeit halt reingesteckt.
Wer hat euch das beigebracht? Also ich meine mal ebenso, ich meine, es gibt viele, wenn du heute, glaube ich, eine Umfrage machst in Schulen in Deutschland, was möchtest du mal werden? Dann würden wahrscheinlich jeder Zweite oder Dritte sagen, ich möchte YouTuber werden. Wie fing das bei euch an und wie habt ihr das gelernt? Wie habt ihr euch das beigebracht? Gab es irgendwelche Vorbilder oder?
Also ich würde sagen, wir haben generell schon diesen Charakter dafür und sind sehr auch im Comedy-Bereich tätig gewesen. Also vorher war ich auch Schauspielerin. Mit 18 habe ich eine Rolle bekommen und dann dachte ich so, okay, jetzt ist diese Serie abgesetzt worden, jetzt ist es zu Ende. Aber irgendwie fehlt mir noch irgendwas Kreatives in meinem Leben. Also ich habe ja mein Standbein mit Schule, Abitur und Studium jetzt. Und ja, irgendwas Kreatives.
Du möchtest auch in den Filmbereich, in den Entertainment-Bereich gehen und zwar jetzt nicht nur über die App, sondern auch beruflich.
Genau, beruflich auch. Genau, ja.
Und du machst auch eine Ausbildung?
Genau, die Ausbildung hat allerdings gar nichts damit zu tun. Also ich mache eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann und wir verkaufen Medizintechnik, also quasi alles das, was ihr in den Krankenhäusern vorfindet, also von der Kanüle bis hin zur Liege. Ja, TikTok kam bei mir, also sage ich mal, mitten in der Ausbildung einfach rein. Ich bin darauf gekommen, also über Snapchat. Ich war einfach auf Snapchat unterwegs mit meinem Privatprofil halt, ne? Also ganz normal wie
viele. Also du warst da kein großer Influencer oder so, sondern
30 Leute, die ich auch okay. kenne, ne? So 30 Freunde gehabt, vielleicht ein paar aus der Familie. Und da ploppte halt so eine TikTok-Werbung auf, ne? Und okay. wo halt ein Video abgespielt wurde von Falco Punch. Ja, ich glaube, den kennen vielleicht auch die ein oder anderen. Der ist einer der höchsten in Deutschland mit 6,6 Millionen Abonnenten, macht das auch schon mehrere Jahre. Das Video sah schon, also es war sehr, sehr kurz. Aber übertrieben spannend, also jede Sekunde ist da irgendwas reingeflogen, hat sich was umgedreht, dann ist auf einmal mein Display ist kurzzeitig zersplittert, also alles natürlich bearbeitet. Und ja, dann stand da halt auch ganz schön, ja, die Effekte von TikTok sind einfach genial, probiere es aus. Und dann habe ich natürlich einmal hochgewischt, das geht ja ganz einfach inzwischen. Und dann war ich schon im App Store, konnte mir die runterladen, habe dann auch die Zahlen natürlich gesehen, ne? Sehr oft runter, das haben sie ja auch vorhin eingeleitet, halt irgendwie über 1 Milliarde Downloads im Play Store war das?
Ja,
im Google Play Store. Ja. Und eine sehr, sehr gute Nutzerbewertung. Mhm. Und dann habe ich mir die halt runtergeladen.
Okay.
Wenn man sich also TikTok runterlädt, müsst ihr euch das so vorstellen, dass dann halt ihr auf die For You-Page kommt. Das ist quasi so eine, wenn man einen Account hat, eine personalisierte Seite für dich, For You. Ne? Und da werden halt Videos angezeigt, wo TikTok oder wo der Algorithmus halt sagt, die sind für dich interessant. Mhm. Und da ich noch keinen Account hatte, wurden mir einfach ein paar virale Videos angezeigt, die mir halt zusprachen. Also ich fand die sehr lustig und interessant. Hab mir am selben Tag noch einen Account erstellt.
Woher wisst ihr das, was ihn interessiert?
Das ist halt sein Verhalten. Also der Feed, den du angesprochen hast, also die Seite, wo man durchscrollt und sich die Videos halt anschaut, lernt halt über künstliche Intelligenz und alles, welche Videos halt interessant sind, in welchen Kategorien. Und das, was es halt so spannend macht, ist halt, je mehr man halt tatsächlich schaut, desto besser wird es halt auch tatsächlich, was den Content angeht. Also man muss nicht wie in allen anderen Apps irgendwie hingehen und seine Interessen angeben, sondern das ist wirklich sehr feedbasierend und hilft halt tatsächlich sehr schnell halt wirklich Videos zu finden, die für einen.
Also der Algorithmus
sind.
Beobachtet dich und zeigt dir dann immer mehr Dinge vor.
Es ist ein super personalisiertes Erlebnis eigentlich, was viele halt, wie du es gerade auch beschreibst, halt tatsächlich sehr gut finden.
Ja, vielleicht kennen das ja einige aus dem Online-Shopping. Da gibt es auch inzwischen, also About You macht das beispielsweise, dass man da, wenn man ein Kundenkonto hat, dass dir da schon Outfits vorgeschlagen werden. Man braucht gar nicht mehr suchen. Da steht schon, also die schauen halt, was hat man sich angeguckt, hat man weiße Schuhe, also hat man oft auf weiße Schuhe geguckt oder auf irgendwie Markenklamotten, Basic-Klamotten und dann sieht man da rechts, also sehr unauffällig, aber gut auffällig eigentlich, so kleine Werbe, also Vorschläge, die einem eigentlich gut zusagen, weil die sich
halt schon auch so ein bisschen creepy, oder? Nee?
Nee, ja? Also finde ich jetzt nicht, ne?
Nee, findest du nicht. Das ist eine andere Generation, Gott sei Dank. Aileen, ich habe mir natürlich deine Sachen angeschaut und da machst du also hoch spannend. Also es ist wirklich, man ist immer, rümpft immer gerne als öffentlich-rechtlicher Fernsehmann immer die Nase, das hat ja keine Qualität und das Licht stimmt nicht und hier das Mikrofon raschelt manchmal und so weiter. Aber du schaffst es tatsächlich sehr, wie soll man sagen, mir sehr nahe zu kommen. Das heißt, wenn ich ein paar Videoschnipsel von dir anschaue, weil es sind ja immer, korrigiert mich, 15 Sekunden, wenn ich mir die anschaue und so weiter, dann kriege ich das Gefühl irgendwie, Mensch, die ist sympathisch irgendwie, du bist mir sehr nah. Ne? Also du lässt mich aber auch sehr tief in dein Leben, also teilhaben, wenn du mit deiner Tochter da rumknuddelst und die Tochter irgendwie dich anmalt, während du gerade schläfst oder so, dann ist das natürlich auch etwas, da würde ich jetzt, ne, also ich bin schon ein paar Jahre älter als du, sagen irgendwie, hey, will ich die ganze Welt sozusagen, will ich denen wirklich so mein Intimstes, meine Kinder da also sozusagen auch auftreten lassen? Was sagst du da?
Also was mich auch wirklich dazu bewegt, ist, dass sich junge Frauen, die auch gerade Mutter geworden sind, auch mit mir identifizieren können. Und das gibt mir so den Schwung zu sagen, ich mache das weiter, ich bin ein Vorbild, ein Role Model, auch für die junge, für die jungen Kids. Weil ich bin ja mit 23 schon Mutter geworden. Und ja,
das ist... Mit 20, also Vater, aber...
Ja. Ja. Okay, wow. Ja. Nee. Ich
sag das mal so.
Ja, und das gibt mir so den Anreiz, einfach auch meine Alltagssituation wieder zu spiegeln und nicht wie bei Instagram ist es sozusagen immer so ein bisschen gestellt. Ja. Bei TikTok kann man sich so frei entfalten und das finde ich sehr schön, dass man nicht immer perfekt sein muss, sondern dass man das raushaut, was man gerade, wozu man Lust hat.
Mhm. Ist das, du machst sehr viel Skits und Comedy, das ist ja dann eine Rolle, die du spielst. Ne? Mido gibt es ja so im realen Leben wahrscheinlich, also ihr seid nicht 100% deckungsgleich oder stolperst du nachher von der Bühne, wenn ich...
Ja, wenn,
so. Ja, wenn das filmt, ja?
Ah ja, gut. Dann,
ja. Wollen wir nur, das verraten. Nein, aber wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, irgendwie warst du schon in der Schule so drauf, dass du die Leute gerne unterhalten hast?
Oder? Ja, war ich tatsächlich. Also ich hatte ja, wie gesagt, wie viele von euch, einen Privataccount halt, auch auf Instagram, auf Snapchat. Und da waren meine Stories halt meiner Meinung nach auf einem sehr hohen und lustigen und unterhaltsamen Niveau, aber hatten halt keine Reichweite. Weil halt natürlich die Leute das gesehen haben, die mich abonniert haben oder die mich da... wo wir uns gegenseitig vielleicht als Freunde hinzugefügt haben. Und ja, mit TikTok halt, wie Sie auch von Anfang erwähnt haben, also bin ich komplett durch TikTok gewachsen, beziehungsweise nur auf TikTok.
Durch diesen Algorithmus oder kann man da auch ein bisschen was tun? Gibt es so ein paar Tricks, wo man sagt, also wenn ich jetzt anfangen würde mit TikTok oder sowas, schau mal, dass du... das und das und das machst oder dass du vielleicht andere Leute erwähnst oder als Gast Gäste einlädst zu dir einen Kanal und vice versa. Gibt es da so ein paar Tricks, die du mit uns teilen kannst, wie man wächst?
Tatsächlich gibt es ein paar Tricks, aber allerdings muss ich sagen, stand ich ja auch, wo ich mir die App runtergeladen habe, ganz allein da quasi und hab mal geguckt in der Galerie, habe ich coole Videos oder was könnte ich Cooles machen, was dazu passt und bin dann tatsächlich nur durch den Algorithmus, sage ich mal, und durch meine eigenen Videos quasi hochgekommen. Also ich hatte bis zu den ersten Viertelmillionen Followern mit keinem TikToker zusammengearbeitet. Also nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil das also einfach recht schnell ging und das schon so gepasst hat, wie es war. Ich habe auch, wie gesagt, meine Ausbildung nebenbei gehabt und natürlich Freunde und Familie noch irgendwo. Und ja, inzwischen, wie gesagt... waren wir jetzt letztens auch mit Sky und Tami unterwegs. Die sind international bekannt, haben in einem Jahr, also auf TikTok.
Aber wenn man dann auf der Ebene ist sozusagen, dann geht es schneller, ne? Weil man profitiert immer vom Publikum des anderen.
Punkt, genau, aber von Anfang an braucht man sogar gar keine Tipps.
Okay,
Content muss stimmen.
Was für Content erfolgreich ist und gut ankommt, darüber reden wir gleich. Jetzt wollen wir aber endlich den Robert mit ins Boot holen. Robert, danke für deine Geduld. Du bist schon ein bisschen länger mit in den Medien, auch professionell unterwegs natürlich. Du hast sehr viele Netzwerke kommen und manche auch vielleicht ein bisschen schwinden sehen. 1Live ist natürlich überall dabei, wo gerade was los ist und jetzt eben auch TikTok. Und erzähl uns mal ein bisschen, wie ihr zu TikTok gekommen seid und vor allem, was ihr da genau macht.
Also wenn man sich digital strategisch mit einer jungen Zielgruppe beschäftigt, dann guckt man auch immer wieder mal, wie performen unsere Plattformen, auf denen wir jetzt gerade sind. Das spielt dann zum Beispiel natürlich das, was man kennt, TikTok, in dem Fall noch nicht, aber Facebook, Snapchat, Instagram eine Rolle. Twitter ist so ein Netzwerk, was für uns in den Hintergrund gerückt ist, wo wir nach wie vor große Followerzahlen haben, aber das hat für uns nicht mehr so den Fokus. Und genauso haben wir Anfang des Jahres bei Plattformen, die wir nutzen, wahrgenommen, Mensch, die Zielgruppe, die wir erreichen, das ist unsere Kernzielgruppe, aber wir haben sehr wenig Erstkontakte bei ganz jungen Menschen unter 18. Und für eine junge Marke ist das sehr wichtig, dass man diese Erstkontakte erzielt, um perspektivisch auch weiterhin in der Kernzielgruppe, das sind dann bei 1Live, die mit uns wachsen können. Also wir möchten die 14- bis 29-Jährigen erreichen, aber wenn man die 14-Jährigen nicht trifft, ist es sehr schwierig, ab einem gewissen Alter die zu erreichen. Mhm. Und dann schaut man sich um, auf welchen Plattformen können wir sie erreichen? Oder liegt es möglicherweise an den Inhalten, die wir anbieten, dass wir die nicht mehr erreichen? Und ein einfacher Weg, das zu prüfen, war, die bestehenden Inhalte, die wir haben, zu nutzen und auf neuen Plattformen damit zu experimentieren.
Okay, also ihr habt euch umgeguckt und gesagt, wo sind unsere hoffentlich baldigen, künftigen Zuhörer, Zuschauer? Und da müssen wir irgendwie auftauchen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt den Content, also die Inhalte, die ihr sowieso schon habt, habt ihr genommen und jetzt einfach bei TikTok reingegeben oder war das ein bisschen komplizierter?
Ja, ganz so leicht ist es nicht. Man macht dann so ein Benchmarking, nennt sich das. Das heißt, man guckt sich sehr genau an, was machen andere Creator auf der Plattform. So wie zum Beispiel Milo das auch gemacht hat. Du bist ja am Anfang auch auf der Plattform unterwegs gewesen. Hast mal geguckt, was machen andere. Ein Video ist dir besonders aufgefallen. So war das bei uns auch. Uns sind sehr viele Comedy-Inhalte aufgefallen. 1Live bietet auch ganz viele Comedy-Inhalte an. Uns sind ein paar politische Inhalte aufgefallen, wo wir gesagt haben, ach toll, also auch das funktioniert hier. Hier möchten wir ansetzen. Und haben das dann mit unseren Inhalten verglichen, die wir ohnehin schon haben. Das ist einfach, weil man eben nicht sofort 7 Leute einstellt, die bei uns TikTok machen, sondern weil man sich auch als Marke so einer Plattform annähern muss. Und 1Live ist ja ein sehr erfolgreicher Radiosender. Wir sind auch sehr erfolgreich in digitalen Medien. Aber TikTok ist eine neue Plattform. Und das heißt, du musst da hingehen und schauen, wie funktioniert die, wie funktionieren unsere Inhalte und wie können wir die umkonfektionieren. Das heißt, wir haben die Inhalte genommen, die wir schon hatten, haben geschaut, wie können wir die einkürzen, wie können wir sie optimieren. Gerade bei Comedy-Inhalten stellen wir zum Beispiel fest, das Prinzip Feedline, Punchline, also der Aufbau von einem Witz und am Ende der Witz. Und das sind 15 Sekunden idealerweise. Wir machen ein bisschen längere Sachen auch, aber maximal 60 Sekunden. Und es gilt bei uns auf jeden Fall die Devise, je kürzer, desto besser. Also das ist in der Performance in unseren Augen klar ersichtlich, dass kurze Inhalte, die diesem Schema Feedline, Punchline folgen, sehr gut funktionieren.
Wie ist das, Alina, ist das tatsächlich, also wir haben schon ein bisschen was gehört, was funktioniert, was nicht funktioniert. Gib uns mal so ein bisschen eine Größenordnung, was sind so die erfolgreichsten Videos und Inhalte, die bei euch also immer eigentlich gut laufen?
Ja, also die Interessen sind wirklich sehr, sehr breit. Also Comedy ist, glaube ich, ein Thema, was hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil es halt auch so ein bisschen im Kern liegt, dass wir diese Positivität haben, dieses Fröhliche und Comedy und gerade dieses nicht so ernst nehmen, wie auf anderen Plattformen halt extrem gut ankommt. Aber dann gibt es halt auch ganz viel im Bereich Essen, was jetzt ganz viel halt passiert, aber dann auch wieder ganz anders, wo Sachen durchgeschnitten werden, die aussehen wie reale Hunde oder Bälle und dann sind es aber am Ende Kuchen. Also auch immer so ein bisschen mit diesem Witz halt mit dabei. Also alles
hat immer was Überraschendes oft auch, ne?
Ja, genau. Wir reden viel über dieses Unerwartete. Ja. Also bei TikTok ist es halt so, dass wenn man die Leute fragt, viele können gar nicht richtig sagen, was ist es eigentlich? Und es ist dieses Unerwartete, diese unerwartete Kreativität, die man vorher nie woanders gesehen hat. Und man kann es gar nicht richtig beschreiben, weil es halt auch so ist, dass selbst wenn wir diese Challenges haben, wo Leute daran teilnehmen können, die dann sehr trendy sind und dann halt ein bestimmtes Thema zum Beispiel haben, ich sag mal, 10 Leute genau das Gleiche machen und der 11. halt reinkommt und was ganz anderes draus macht und das dann wieder ein Trend wird und das dann wieder weitermacht. Also es gibt auch gar nicht, dass man sagt, das ist das eine, was funktioniert, sondern Kreativität ist halt das Allerwichtigste, halt, was alles zusammenhält. Und das auf allen Sachen, egal ob es Essen, Beauty, Sport ist jetzt ganz groß gerade bei uns halt und funktioniert super gut. Ganz viele verschiedene Themen.
Also, wir sehen schon, es gibt anscheinend wirklich sehr viel mehr zu entdecken bei TikTok als jetzt nur die Musik und die Duschhaube. Du machst Comedy, du machst so ein bisschen Leben und bist so ein Raw Model wahrscheinlich für junge Frauen. Robert, du hast ein bisschen was mitgebracht und willst uns mal zeigen, wie der WDR da vor sich geht und was. Und versuch mir mal uns zu erklären, warum ihr genau das macht und nicht was anderes.
Also so einleitend vielleicht ganz kurz. Ich habe nur 3 kurze Clips mitgebracht, die natürlich Positivbeispiele sind, was wir für einen Mehrwert bei TikTok sehen mit Inhalten. Ein Riesenunterschied, den wir wahrnehmen, ist, dass es eben nicht mehr nur um Rezeption geht, also dass ich mir Inhalte angucke, sondern plötzlich haben unsere User die Möglichkeit und Userinnen natürlich mit den Inhalten zu interagieren. Das heißt, das, was Olina auch gerade schon angesprochen hat, die können damit was ganz Eigenes machen und ihre eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Früher war es so, und das Format zeige ich jetzt gleich, dass wir das Format 1Live Session haben. Da kommt eine Künstlerin, ein Künstler bei uns vorbei, spielt einen Song in einer Unplugged-Version und anschließend posten wir das beispielsweise bei YouTube. Und über TikTok haben wir die Möglichkeit, diesen Song interpretieren zu lassen vom Künstler und anschließend den Usern und Userinnen die Chance zu geben, damit was Eigenes zu machen. Und hier vielleicht mal so ein Beispiel dafür. Ich habe hier, glaube ich, so einen Klicker bekommen.
Why so serious? Why are we so serious? Why are we so serious?
Also vielleicht die gesangliche Qualität mal ganz außen vor. Aber das ist jetzt ein Song, den wir normalerweise einfach in einem 330er publiziert hätten und gehofft hätten, dass viele User das gucken und sich darüber freuen. Insbesondere natürlich die Fans von Alice Merton, die wir da gerade gesehen haben. Jetzt haben wir aber die Chance bei TikTok, dass sich wie hier geschehen ein User diesen Snippet nimmt und mit seiner Lieblingskünstlerin singen kann. Und da werden wir natürlich auch als Medienmarke plötzlich ganz anders wahrgenommen. Wir werden dazu Möglichmacher. Ich kann mit meinem Lieblingsstar singen zusammen und kann meinen eigenen kreativen Flair da drauf bringen.
Also nochmal, um das zu beschreiben, was wir gerade gesehen haben. Ihr habt einen Künstler da, der bei euch ein Interview gibt oder gerade irgendwie auf der Bühne steht. Und dann macht ihr mit dem einfach so einen Clip, wo er einfach a cappella singt. Und jeder Einzelne an seiner App kann dann einfach sagen, ich singe jetzt mit.
Genau, das ist die TikTok-Funktionalität. Das heißt, unten dreht sich so eine Schallplatte visualisiert und ich kann mir diesen Soundausschnitt also nehmen und kann sagen, ich möchte jetzt hier mein Bild daneben stellen und möchte etwas Eigenes machen und möchte die Tonspur miteinander vermischen. Und das ist natürlich was Einzigartiges, weil klar, hier kann man jetzt sagen, gut, das ist Gesang, wo ist da der öffentlich-rechtliche Mehrwert? Es gehört mit zum Mix dazu, zum Medienmix, den wir da ermöglichen möchten. Und im nächsten Schritt, was wir auch gemacht haben, ist, ich hoffe, dass jetzt hier ein weitergeht. Das ist eine Kampagne, die wir gemacht haben, gemeinsam mit TikTok. Und zwar ist das zur Europawahl gewesen. Wir sind Europa, gleich bewegt sich auf was. Ich muss noch einmal weiterdrücken. Und zwar war dort der Anspruch zu sagen, wir möchten Userinnen animieren, zu Europa eine Haltung zu beziehen. Und zwar das in typischer 1Live-Manier ohne Zeigefinger. Wir wollten einfach nur dazu einladen, hey, was denkt ihr über Europa? Und wir haben dieses Format, das nennt sich 1Live-Fragenhagel, wo wir unsere Moderatoren Stars Fragen stellen und die Stars antworten. Ganz direkt in die Kamera, ganz nahbar. Und statt das hier mit Stars zu machen, haben wir gesagt, wir machen das mit Usern.
Hey, aus welchem Land kommst du?
Deutschland.
Zeig uns mal dein Land in einem Blick.
Keine Ahnung.
Was ist das Coolste an Europa?
Diversität.
Und wie ist deine Botschaft an andere Europäer?
Akzeptiert andere, genauso wie ihr euch akzeptieren solltet und hört auf, Hass zu verbreiten.
Hey, aus welchem Land kommst du?
Deutschland und Argentinien.
Zeig uns mal dein Land in einem Blick.
Unmöglich.
Was ist das Coolste an Europa?
Fußball natürlich.
Und wie ist deine Botschaft an andere Europäer?
Respekt und Toleranz.
Also das jetzt nur zwei kleine Beispiele, um zu zeigen, welche Chancen wir da auch drin sehen für öffentlich-rechtlichen Sender wie 1Live. Wir sehen da eine tolle Möglichkeit, um A, unter 18-Jährige zu erreichen und für öffentlich-rechtliche Inhalte zu begeistern, aber eben auch unsere sonstigen Markeninhalte dort zu verbreiten und eben auf einer ganz anderen Interaktionsebene, als wir das bisher konnten auf anderen Plattformen.
Aber ihr macht schon auch Quatsch, oder?
Na klar, auf jeden Fall. Also, aber das ist ja natürlich auch Sinn der Sache. Ja. In dem Alter beschäftigt man sich nicht nur ernsthaft mit dem Feuilleton der FAZ. Also da muss man sich auch mal mit den Realitäten auseinandersetzen, finde ich. Und deswegen nutzen wir diese Plattform natürlich, gehen da sofort hin und probieren sie aus. Nicht unreflektiert. Also wir haben schon eine Analyse gemacht, wie interessant ist diese Plattform für uns und sind am Ende dazu übergegangen, haben gesagt, wir probieren es jetzt hier aus und wir sehen, dass wir eben auch diese ernsten Themen setzen können. Und wir veröffentlichen bei TikTok jede Woche zum Beispiel unser Format 1Live dumm gefragt. Habe ich jetzt nicht mitgebracht, gibt es bei YouTube, könnt ihr gerne suchen nochmal. Das ist ein Format, wo wir Menschen, die einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe angehören, mit Klischees konfrontieren und zwar mit Fragen von Userinnen. Und das ist ein Format, wo wir jede Woche Klischees abbauen und Orientierung bieten und was auch hervorragend funktioniert bei TikTok und wo wir sehen, wir erreichen dort als 1Live über 70% unter 18-Jährige, 75% weibliche Userinnen und wir haben dort innerhalb von, also seit Februar 48 Millionen Impressions erzielt. Und zu der Europa-Kampagne, das waren jetzt zwei Videos, 45.000 Userinnen haben Videos damit aufgenommen.
Und aufgenommen?
Aufgenommen.
Nicht geguckt, sondern
aufgenommen. Im Schnitt wurden diese Videos, also die Videos haben 28 Millionen Views erzielt insgesamt, das heißt im Schnitt wurde jedes Video 622 Mal angeguckt. Das heißt, das ist schon eine enorme Reichweite, die man dort in der Zielgruppe hat, die wir weder im Linearen noch auf anderen Drittplattformen in der Intensität erreichen.
Was ich mich frage, Orlina, es ist eine sehr junge Plattform, wie wir gerade gehört haben. Wir erreichen damit sozusagen Zielgruppen, die uns wahrscheinlich im Radio und Fernsehen gar nicht mehr wahrnehmen. Wie ist es umgekehrt jetzt auch so mit Sachen wie Jugendschutz? Ne? Also man muss natürlich schon aufpassen, jeder, der Kinder hat und ein Smartphone einem Kind in die Hand drückt, zu sagen irgendwie, ja, ich gebe ja da auch ein bisschen Kontrolle ab. A, was die selber dort posten.
Ja.
Und B, auch was sie angucken. Wie geht ihr damit um? Das ihr habt eine enorme Verantwortung, ne? weil ja. ihr gerade so fast die jüngste Plattform seid. Über das Wort Social Media möchte ich nachher nochmal mit dir reden, warum du sagst, dass es kein soziales Netzwerk ist. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der einen Frage an.
Ja, das Thema nehmen wir natürlich sehr ernst und wir haben halt ganz viele Maßnahmen ergriffen, um halt die User tatsächlich zu schützen. Also unsere App ist ab 13, im App Store ist es halt ab 12 plus.
Na gut, da hält sich keiner dran.
Genau. Ja. Und dann gibt es halt ganz viele Maßnahmen. Also A, gibt es halt bei uns ein internes Moderationsteam, die halt A, dafür sorgen, dass halt, wenn wir wirklich erkennen, dass User unter 13 sind, dass die halt auch entsprechend wieder von der Plattform entfernt werden. Aber dann auf der anderen Seite halt auch Content, der halt schwierig ist und halt nicht plattformkonform.
Moment mal, ganz kurz. Ja? Ich will dich gleich unterbrechen, nicht, dass wir uns schon wieder ins nächste Thema verwickeln. Ja. Wenn du sagst, da gucken also Leute, dass da nicht zu junge Leute drauf sind. Ich meine, bei 1 Milliarde Downloads im Google Store alleine, das kann doch kein Mensch mehr machen. Oder habt ihr da?
Ja, es gibt halt einmal das Moderationsteam bei uns, was aber tatsächlich halt auch sehr groß ist und auch eins der größten wachsenden Teams bei uns gerade intern halt ist, weil das halt so extrem wichtig ist und weil so viele Videos jeden Tag halt bei uns hochgeladen werden. Also das ist richtig. Und dann gibt es halt ganz viel zum Thema auch künstliche Intelligenz, die halt...
Die gucken, wirklich, wie alt die Leute sind?
Nee, die gucken... Also die
Roboter?
Ja, also es gibt halt das Thema Face Recognition, ist halt natürlich halt ein ganz großes Thema, was halt tatsächlich...
Wow.
halt funktioniert und dann halt auch was Content angeht. Also sobald halt, also ich sag mal, Profilfotos ist ja eine Sache, aber sobald halt gerade sehr junge User anfangen, halt Videos hochzustellen, kann man das halt schon erkennen und halt die Inhalte auch teilweise über künstliche Intelligenz halt tatsächlich erkennen. Also ist es halt konform, sind das schwierige Inhalte etc. Also das ist halt das Zweite und dann der dritte Schutz, den es tatsächlich gibt, ist halt das die Reporting-Funktion, die es in der App halt gibt. Also das, was unsere Creator halt selber halt wahrnehmen und melden können und sich vor allem aber auch selber schützen können, indem sie Profile auf privat stellen können. Sie müssen ja nicht public sein und das global halt sichtbar ist oder Kommentare mit Keywords halt sperren, die halt die vielleicht nicht wünschenswert sind.
Jetzt gehen wir mal zurück auf die Creator, weil die setzen sich ja auch einer gewissen, wie soll man sagen, Beobachtung aus natürlich. Es ist ja nicht nur alles irgendwie Blümchenwelt in unserer Gesellschaft, sondern ich gehe mal davon aus, hier und da werdet ihr auch mit beschimpft oder irgendwie angegriffen. Ist euch da schon mal irgendetwas passiert? Und wenn ja, was? Also was kriegt man da so zu hören? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, womit man da bombardiert wird oft.
Ich zuerst mal? Okay, also... Das ist ja natürlich immer so eine persönliche Sache auch. Wie geht man damit um? Mhm. Es gibt ja welche, es wird wahrscheinlich welche geben, die das wirklich ans Herz geht und die sich da.
Was war mal das Krasseste, was du mal erlebt hast?
Ja, so ehrlich gesagt, weil sie gerade zu Anfang sagten, das ist ja nicht so eine Blümchenwelt, für mich doch schon. Also es ist halt da. Ich finde das da jetzt nicht so. Also das Ding ist ja auch, ich mache bewusst provokant ironischen Content.
Ja.
Das heißt, ich sag mal so, iPhone ist besser als Samsung. Ja, jetzt erwartet, dass irgendjemand sagt nein. Das wäre aber auf TikTok dann so, wenn man das dann so in den Raum stellt. Also
gibt's ein Battle.
Am besten noch im Video verpackt, gibt es halt ein Battle. Und dann gibt es halt welche, die sich dann so getriggert fühlen, also so angegriffen fühlen, dass sie dann auch schon nicht mehr neutral battlen. Also das ist, obwohl das eigentlich alles nur Spaß und Comedy ist und das auch langsam bekannt sein sollte, dass sie dann vielleicht zu weit gehen in den Kommentaren. Aber da ist auch schon, würde ich sagen, automatisiert, dass diese... Also die Begriffe werden gar nicht angezeigt. Das heißt,
die werden vorausgefiltert.
Da schreibt jemand halt, also wirklich
automatisch rausfiltert.
Ja, also deswegen kriegt ich das ja gar nicht mit. Also,
deshalb ist das eine Blümchenwelt.
Das ist die Blümchenwelt so. Also da möchte jemand, ich sage, piep, irgendwas schreiben und denkt auch, er hätte es geschrieben, aber sieht keiner. Das ist weg. Also der hat das nicht geschrieben. Dann gibt es da noch die Funktion, dass ich, wie Frau Miller schon erwähnt hatte, dass man halt sage ich mal, Schlüsselwörter, also Keywords, verbannen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich oft lese, dass da irgendwie jemand schreibt, lassen wir es mal scheiße sein, wenn das vielleicht noch nicht vom TikTok-Algorithmus gebannt wurde. Es gibt ja immer Wörter, die noch irgendwie offen sind, die finden die User dann auch, dass ich das dann selbst sperren kann für meinen Channel. Das heißt, jeder, der das eintippen würde, würde auch ins Leere greifen.
Ihr trainiert eure künstliche Intelligenz auf Schimpfworte? Wird ja immer besser.
Naja, es geht ja darum halt, also wir sind halt diese, wir stehen wirklich für Positivität und wir wollen das halt auch.
Ihr wollt die Blümchenwiese erhalten?
Nein, wir wollen keine Blümchenwiese erhalten. Wir wollen eine Welt schaffen, in der wirklich jeder so sein kann, wie er ist. Ohne dass halt dieser Hass und diese Kommentare und dass wir was erschaffen, was halt falsch ist und perfekt, sondern jeder von uns ist anders und jeder von uns hat aber eine Daseinsberechtigung. Mhm. Das versuchen wir zu schaffen und dann aber auf der gleichen Seite halt die Leute zu schützen, halt wirklich weiterhin ihre Kreativität und sich selber so zum Ausdruck zu bringen. Und halt der Schutz liegt halt darin, halt tatsächlich einige Kommentare zu filtern und den Leuten, das ist so ähnlich wie die Facebook-Funktion, dass dreimal gefragt wird, möchtest du das wirklich posten, dass man nochmal erinnert wird. Okay. Weil ich glaube halt manchmal im Zuge von Meinungsfreiheit vergessen die Leute halt wirklich, was sie vielleicht schreiben und wie es sich vielleicht anhört.
Muss man sich selber schützen.
Und immer mal wieder, genau. Und genau, es ist halt der Schutz der Creator, aber manchmal auch der Person selber, die diese Kommentare halt schreibt, um halt zu merken, oh, das war vielleicht gar nicht das Richtige. Es ist so ein bisschen beides.
Aline, gerade als junge Frau und Mutter kann ich mir vorstellen, geht Kritik bei dir oft in eine ganz ungute, vor allem auch in eine sehr sexistische Richtung. Ist dir da so etwas schon begegnet und wie gehst du damit um?
Also erstmal lache ich über diese Hatred-Kommentare, das finde ich immer ganz lustig, weil da kommt dann sowas wie, du bist hässlich und ich weiß ja, ich bin nicht hässlich und alle meine Fans sind auch nicht hässlich und das bedeutet dann für mich, also meine Fans schreiben dann auch darunter, du bist aber hässlich und das geht dann voll ab.
Deine Mutter ist
ja,
hässlich.
Ja genau und du und ja, bla und okay. Dies und das und das geht dann voll ab und ich finde es dann auch immer süß, dass sie sich dann so gegenseitig bestärken, auch meine Fans untereinander und das ist ja eigentlich...
Stellen sich schützend vor dich.
Genau und das ist so toll, also cool. Das auch zu sehen oder mitzubekommen und es passiert wirklich sehr selten. Also ich habe auch schon mal mit mehr gerechnet, aber da kommt nichts.
Gab es mal einen Moment, wo du wirklich irgendwie abends irgendwie gesagt hast, irgendwie, ach scheiße, wie gehe ich damit um?
Nein,
nicht?
Gut. Überhaupt nicht.
Okay. Ich freue mich für dich, weil man kennt andere Geschichten und da ist gerade in einem jungen Alter tatsächlich, glaube ich, braucht man da auch ein bisschen Unterstützung von verschiedenen Seiten. Wie viele Leute seid ihr denn hier in Deutschland?
Wir sind immer noch ein kleines Team in Deutschland. Also wir sind auch in...
Ihr habt gar kein Büro, ne?
Doch.
Ja?
In Berlin.
Okay.
Ja, wir sind in Berlin. Wir sind jetzt fast 40, 50 Leute und arbeiten aber sehr eng mit UK zusammen, unser London Office. Das sind so unsere
Ja, klar, sicher.
Genau, ja.
Okay, gut. Kann man euch mal besuchen kommen?
Genau, sehr gerne, wenn du in Berlin bist.
Mache ich sehr gerne. Was ich mit dir noch diskutieren wollte, ist die Frage nach dem Sozial... Warum seid ihr kein soziales Netzwerk? Für mich... spricht alles, also so Checkliste, alles, was ihr macht, ist eigentlich soziales Netzwerk. Robert nickt.
Ich unterschreibe das. Also,
ja?
Was die Dynamiken angeht, würde ich schon das als ein soziales Netzwerk
kategorisieren. Würdest du sagen, YouTube ist kein soziales Netzwerk?
Ich glaube, vielleicht ist dann die Frage der Definition. Also für mich ist Facebook das klassische soziale Netzwerk, wo ich mich mit Freunden verbinde und die Plattform über enge Freunde halt funktioniert. Deswegen bin ich auf der Plattform, das ist für mich ein soziales Netzwerk.
Mit wie viele tausend Leuten kann man befreundet sein?
Auch wahr, aber es ist halt tatsächlich, bei Facebook ist es ja weiterhin der Kern halt. Ne? Okay. Also das ist, wenn du in die Zahlen halt reingehst, ist es schon dein engster Freundeskreis, mit dem du halt tatsächlich interagierst und dann der Rest ist halt, egal ob es auch Messenger oder WhatsApp-Funktionen bei Facebook sind, das ist schon der enge Kern halt. Mhm. Und bei uns ist es halt eher diese Communities. Also auf der einen Seite ist es halt, was wir in den Vordergrund stellen wollen, ist halt wirklich das kurze Videoformat und die Kreativität und dass die Leute sich selber zum Ausdruck bringen wollen und sollen und können halt vor allem auch und Interessen in Communities halt finden. Mhm. Da geht es nicht so sehr um wirklich enge Freunde, sondern Leute, die halt verschiedene Interessen haben. Und ich glaube, unsere Creator geben uns auch immer wieder halt Leute tatsächlich zu treffen, die sie sonst gar nicht getroffen hätten. Aber es ist nicht per se dieses, ich connecte mich mit 8 Leuten und das ist das, was in meinem Feed halt stattfindet, sondern es ist wirklich interessenbasiert. Also dein Feed und die Videos, die du dann in deinem Feed halt dir anschaust, sind hundertprozentig interessenbasiert und nicht nur
über die persönlichen
die Influencer, die du dann hast.
Influencer ist ein gutes Stichwort. Ich wäre immer wahnsinnig, 800.000 freaking Follower, das hätte ich in meinen besten Fernsehzeiten nie gehabt, so viele Zuschauer. Wie macht man das zu Geld? Also wovon lebst du? Du machst eine Ausbildung, ganz klar. Aber ich meine, 800.000 ist echt eine Ansage. Würde ich ja auch nicht gratis jetzt irgendwie meine Firma irgendwie mal irgendwie das Produkt in die Kamera halten oder sowas. Also was machst du mit diesem Fame, mit dieser Reichweite? Wie kommerzialisiert man so etwas?
Also erstmal immer weiter ausbauen. Also mir ist Reichweite im Endeffekt wichtiger als Geld, weil Geld habe und kriege ich auch so. Und ich mache ja auch die Ausbildung noch nebenbei.
Okay.
Und im Endeffekt kommt dann alles am Ende von allein. Also das heißt, ich brauche gar nicht mehr auf diese Firmen zugehen, sondern die Firmen kommen halt auf einen zu.
Ihr habt ein Management, ne?
Oder halt über das Management oder verschiedene Agenturen.
Wie sieht das
oder
genau
tatsächlich
aus?
Auch über TikTok. Das gab es jetzt auch schon, dass zum Beispiel Otto Versand mit vielen Creatern gearbeitet hat und dann lief das auch alles über TikTok und dann gab es halt einen Hashtag und zwar, also hat sich dann wahrscheinlich Otto mit den Creatern ausgedacht, mach dich zum Otto. Mhm. Ist ja auch Otto mit drin sozusagen, war dann auch sehr Comedy-basiert und dann konnten halt verschiedene Creator da Videos machen.
Also das heißt, also wenn sich irgendwelche alten Herren irgendwie an die Jugend ranbanzen wollen, dann seid ihr sozusagen die Ermöglicher. Dann sagt ihr, ich habe 800.000 Follower oder ich habe 100.000 weibliche junge Frauen und ihr habt ein neues, weiß ich nicht was, Produkt und ich kann euch dafür zumindest dafür sorgen, dass euer Name da mal auftaucht. Ist das so die Standard-Rangehensweise?
Also wir entscheiden ja selber, was wir überhaupt machen möchten. Also wir machen nicht einfach alles, sondern wenn jemand auf uns zukommt und uns das Konzept gut erklärt und es ist irgendwas Schönes oder auch irgendwas Sinnvolles, dann machen wir das gern. Also mach dich zum Otto war jetzt zum Beispiel eine coole Challenge, weil das ist in unserem Bereich, Comedy-Bereich und dann konnten wir uns einfach ausleben.
Also das heißt, doofe Werbung würdet ihr nicht machen?
Nee.
Außerdem muss es auch passen.
Also, es muss ja passen, ja, genau.
Also, bei mir ist es so, dass ich wirklich da aktiv wirklich niemanden anfrage, sondern eher, wenn ich angefragt werde, gucke ich mir das an. Außer einmal habe ich Porsche angefragt und dann kam.
Du!
Da habe ich wirklich also eine vernünftige E-Mail oder eine Message mir auch schreiben lassen, vernünftig.
Noch ganz klassisch, auf ganz klassischem
richtig.
E-Mail-Papier.
Ja. Dann kam halt zurück, ja, vielen Dank für das Interesse, wir haben es uns angeguckt. Die Zielgruppe passt nicht.
So. Ah, okay.
Auch vernünftig, fand ich gut. Allerdings hat es dann mit Ferrero geklappt. Ne?
Das ist, okay. Und wie sieht das dann aus? Okay, nehmen wir mal das Beispiel Ferrero.
Ja.
Dann denkst du dir da irgendwas aus, was lustig ist und wo das Produkt irgendwie mit auftaucht?
Denke ich mir ein Konzept aus, also idealerweise mit dem Social Media Team von Ferrero zusammen. Oder halt, ich denke mir eins aus, gib denen da 2, 3 oder 4 Videovorschläge, also erstmal gar nicht gefilmt, sondern nur auf Papier oder so also online halt, ne? Irgendwie gemacht. und dann dann schauen die halt, passt das oder also sagt uns das zu und was sind die, also damals haben wir das gemacht für die hier Kinder Bueno Eissorten, also die Eissorten von Kinder Ice Cream, die rauskamen. Da war es auch gerade passend, dass sie einen Pop-Up-Store in Hamburg eröffnet haben. Und dann haben die halt auch aktiv gesucht. Da war auch irgendwie eine von Germany's Next Topmodel dabei. Und es war halt cool, so als TikToker zwischen denen auch mit eingeladen zu sein quasi.
Ist gigantisch. Du sagst, ihr unterstützt die auch mit Sponsoring-Verträgen und so weiter. Was sind so Firmen, die gerne zu TikTok kommen? Also Porsche nicht, haben wir gerade gelernt.
Es ist alles noch sehr in der Testphase. Ne? Also wir sind, wie gesagt, seit letztem Jahr eigentlich tatsächlich erst unter TikTok am Markt und es gibt halt verschiedene Konzepte, die man ausprobiert hat. Falco Punch hat gerade was mit BMW gemacht. Es gibt halt eine ganz große Reihe an Kunden, die tatsächlich halt viel mit uns machen und tatsächlich auch alle. Also wir haben eine ganz tolle Kampagne mit Nike in Italien durchgeführt. BMW, Otto, macht dich zum Otto, war halt super groß. Es gibt.
Wobei, sponsert auch. Ja, alles kaufen.
Ja. Dortmund ist riesengroß jetzt bei uns auf der Plattform unterwegs, einer der ersten großen Fußballvereine. So. Alles noch sehr organisch momentan. Und es gibt da Testphasen. Also es gibt halt nicht, dass man jetzt sagt, okay, hier ist das Konzept und das ist das Package und das ist dann irgendwie die Kampagne, sondern das ist wirklich mit den Teams und den Kunden zusammenarbeiten. Was macht Sinn? Welcher Hashtag macht Sinn? Ich glaube, das Wichtigste halt wirklich, dass die Zielgruppe halt stimmt und das Thema authentisch und Kreativität halt tatsächlich aufgegriffen werden.
Mhm. Keine Angst, dass ihr dann auch eure Fans, also was sagen eure Fans dazu, wenn ihr dann so ein Werbeprodukt postet?
Also es ist immer eine Frage des Verpackens. Also verpacke ich das, also stelle ich mich jetzt dahin und halte das Eis da rein und sage, das ist das neue Kinder-Ice-Cream. Es schmeckt, ohne es selbst zu essen irgendwie. Ne? Dann kommt das halt sehr vielleicht unseriös und auch also nicht real rüber, es ist nicht wahr und dann kann man auch mal Minus-Follower machen, aber das mache ich dann deshalb natürlich bewusst nicht so, sondern würde, wenn er das vielleicht lustig in meine Comedy-Videos halt mit einbauen, ne?
Ach so, okay. Ja.
Beispielsweise.
Das heißt also, okay, verstehe. Ja. Aber das ist ja dann sehr nah an dem, was, ich meine, nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen niemals Gummibärchen irgendwo auf dem Tisch platziert hätten. Das geht dann sehr schnell auch in den Schleichwerbungsbereich rein. Da haben auch Öffentlich-Rechtliche, ne, ich sage es extra jetzt ab und zu mal eine auf den Finger gekriegt. Ist das bei euch immer gekennzeichnet, dass das Werbung ist, gekaufter Inhalt?
Ja, da folgen, ja.
Das steht immer drauf. Bei YouTube war das ja auch mir mal hier mal in Köln.
Es gibt halt Sachen, ich glaube, wo du halt drauf anspielst, es gibt halt Sachen, die sind dann halt vielleicht auch unter anderen gesetzlichen Bestimmungen wie die Gummibärchen-Challenge, die im Netz kreiert wurde und sich schnell verbreitet hat. Das ist halt aber auch keine Werbung. Also das ist halt, dass keiner bezahlt wurde dafür, um halt tatsächlich diese Inhalte zu verbreiten, sondern jemand kam auf die Idee, Hunderte von Gummibärchen in der Küche aufzustellen und einen Song draufzulegen. Also es ist so ein bisschen dieser Graubereich, glaube ich, der halt schwierig ist und über den immer wieder viel diskutiert wird.
Sehr schön. Wir haben eine Frage zum Publikum. Bitte sag deinen Namen noch kurz.
Sascha, kennst du deine Zielgruppe? Kennst du deine 800.000 Follower, die du hast? Weißt du, wer sie sind, wo sie sind, woher sie kommen, welche Länder?
Ja, also selbstverständlich kenne ich nicht jeden persönlich. Aber ich habe die Analysen, also ich habe die Insights, das ist meine Statistik und da kann ich sie gut kennenlernen. Also wollen Sie da vielleicht was genauer wissen?
Ich wusste nicht, dass es eine Analyse gibt, die TikTok.
Genau, also für Creator gibt es tatsächlich eine Analyse, beziehungsweise oder für jeden, der sich auf TikTok ein Pro-Konto hinzufügt. Das können inzwischen auch, das kann jeder von Ihnen machen. Also das war auch lange nicht so. Das heißt, jeder von Ihnen könnte da seine Analysen sehen. Da sieht man halt, wie viele Leute haben zum Beispiel in den letzten 7 Tagen die Videos angeschaut oder in den letzten 28 Tagen, wie viele Follower habe ich dazu bekommen oder verloren und auch genau aus welchen Ländern kommen die Follower, in männlich und weiblich getrennt.
Genau.
Das kann man tatsächlich, deswegen kenne ich sie auch und kann mich da denen anpassen.
Das heißt also, du schaust dir das tatsächlich, ihr schaut euch das regelmäßig an.
Ja.
Was sind dann so Dinge, wo ihr sagt, da ist was schiefgelaufen und das korrigiere ich? Also kannst du uns mal ein Beispiel geben, wo du gesagt hast, irgendwie, da ist was passiert? Oder ich möchte mehr jetzt in diesen Bereich gehen, weil da habe ich noch zu wenig? Oder?
Nee, ich finde es auch ganz schön, wenn das ein bisschen in die Richtung geht, die Richtung. Aha. Ich habe zum Beispiel 48% Deutschland, aber auch Schweiz, USA und Österreich zum Beispiel. Und das ist immer ganz cool zu sehen, dass wer sich das eigentlich auch alles anschaut.
Obwohl du Deutsch größtenteils unterwegs bist. Genau. Ne? Also auch deine.
Okay. Tatsächlich.
Ah, interessant. Ja. Okay. Wonach orientierst du dich? Was siehst du sozusagen aus dieser Marktforschung raus für dich, wo du sagst, da mache ich ein bisschen vielleicht mehr in die Richtung?
Gibt's 80% weibliche Zuschauer.
80% weibliche Zuschauer?
Ja. Ich auch.
Okay. Ja. Das ist interessant. Okay. Also mit Comedy.
Mit Comedy, ja.
Also ich sage das Comedy jetzt deswegen, weil man normalerweise mal klischeemäßig sagt, da geht es dann irgendwie um, weiß ich nicht, was Schminken oder um, was Bibi so macht. Okay. Sind denn diese Alten, die Alten, ja genau, ich will, bin so ein Klischee-Onkel, ich bin Journalist, das ist mein Beruf. Nein, aber da wollte ich mal anknüpfen. Was ist denn zum Beispiel mit so diesen ganz alten Hasen in dem Business, ja, also so ein Rezo, ja, der ist ja auch schon jenseits der 25.
Ja.
Ist für den TikTok zu jung?
Ich glaube halt, es ist nicht zu jung. Es kommt halt drauf an, was man selber halt draus macht. Also wir sind schon auch im Marketing jetzt gerade sehr halt darauf ausgerichtet, halt tatsächlich älter zu werden. Also wir versuchen schon in die älteren Zielgruppen halt auch reinzugehen. Und wir sehen halt auch, dass der Trend halt in diese Zielgruppen geht. Also Arnold Schwarzenegger ist, glaube ich, halt das perfekte Beispiel für jemanden, der auf einmal, ohne dass irgendjemand von uns ihn angerufen hat, tatsächlich auf unserer Plattform halt auftauchte. Oder
jetzt wegen einem neuen Terminator-Film?
Nee, wirklich. Es gibt Videos von ihm in L.A. ist er, glaube ich, basiert, wo er im Garten Fahrrad fährt und die auf TikTok hochgeladen hat. Und das sehen wir halt ganz viel, dass auf einmal neue Gruppen, neue Altersgruppen, neue Interessengruppen auftauchen, die auf einmal sagen, das ist interessant für uns. Und oft kann man es gar nicht steuern, sondern dann muss man, wenn es halt passiert, halt verstehen, warum ist es so und was kann man halt draus machen.
Aber noch ganz kurz bitte, weil ich kriege schon Zeichen, also hier, so den hier. Was ist eure Wunschzielgruppe, die ihr jetzt erreichen wollt? In Deutschland.
Also Wunschzielgruppe, ich glaube, wir versuchen weiter zu wachsen und älter zu werden. Also ich glaub,
aber was ist älter? Das würde ich gerne wissen, weil viele sagen natürlich irgendwie.
Ich würde ungern jetzt Leute ausschließen.
Mach doch mal, es bleibt bei uns.
Wir sind momentan auf 18 bis 34, fokussieren wir uns gerade im Marketing-Bereich, okay.
Ist okay. Okay, wunderbar. Vielleicht abschließend in die Runde, weil es nur noch eine Minute gibt.
Darf ich kurz eine Frage stellen?
Ja, okay. Das ist die Schlussrunde gleich. Mach eine gute Frage.
Ich hoffe, sie ist gut.
No pressure.
No pressure. Urheberrecht, würde ich ganz gerne was drüber erfahren. Jetzt hat 1Live Musik eingestellt. Habt ihr einen Upload-Filter oder wie funktioniert das? Also sehr die gut. Musik, die auf TikTok ist, ich habe das selbst mal ausprobiert ein paar Tage, habe mich gedacht, habt ihr dafür die Rechte? Wie funktioniert das? Ja, da gerne was zu erzählen. Also ihr beide, ne? TikTok gerne ja, auch.
Also ich kann einleiten für 1Live. Also grundsätzlich gibt es eine Musikbibliothek in TikTok, die genutzt werden kann. Allerdings nicht für Creator wie uns, wie 1Live, die das professionell machen. Das heißt, wir können auf diese Bibliothek nicht zugreifen. Wenn wir das mit Künstlern und Künstlerinnen machen, dann fragen wir natürlich beim Management vorher an, wie immer. Wenn die bei uns zu Besuch sind, dann schreiben wir denen eine lange Liste, was wir alles möchten, ein Interview und vielleicht auch bei TikTok einen kurzen Ausschnitt. Und dann wählt das Management mit der Künstlerin gemeinsam selbst aus, was sie dort singen möchten und in welcher Länge das ist. Und das ist ja auch ein Unplugged. Das heißt, in dem Fall kam jetzt Alice Merton mit einem Gitarristen vorbei, hat das bei uns eingespielt. Das ist also ein rechtlicher Sonderfall, wo das Management sagt, das ist in Ordnung. Grundsätzlich ist es so, dass wir wahrnehmen als 1Live, wir kriegen immer weniger Musikrechte für Drittplattformen. Die Labels wollen das zunehmend selbst vermarkten. Möchten natürlich mit den Klicks, die sie auf Videos selbst generieren, möglichst selbst Geld verdienen und versuchen dementsprechend die Inhalte und die Masse an Musikinhalten, die es auf den Drittplattformen gibt, zu reduzieren, um halt die Klicks an eine Quelle, an die eigene zu führen und nicht weit zu streuen, zum Beispiel auf 1Live-Seiten. Und deswegen suchen wir natürlich nach anderen Wegen.
Ja, vielleicht zwei Sätze noch von mir. Also wir haben halt diese Musikbibliothek, wir haben ein Musikteam, die ganz eng mit den Labels arbeiten und halt dafür sorgen, dass wir tatsächlich die Urheberrechte haben und arbeiten halt auch sehr viel mit individuellen Sängern und Künstlern halt zusammen und wollen halt auch, dass die halt oft ihre Songs halt bei uns halt tatsächlich releasen und als erstes veröffentlichen. Da gab es jetzt in letzter Zeit auch ganz viele gute Cases und dann natürlich immer mit den entsprechenden Richtlinien. Ja.
Mit Blick auf die Uhr und weil ich schon so viele Zeichen hier bekomme, herzlichen Dank, dass ihr euch das heute hier reingezogen habt. Bitte alle auf TikTok gehen und Hausaufgaben noch nachmachen heute und sich da ein bisschen umschauen, damit der Algorithmus euch besser kennenlernt. Alina, herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Robert, vielen Dank. Eileen und Mido, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke sehr für diesen Ausblick in TikTok.
Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.